ARD Sounds.
Jetzt fielen plötzlich Schüsse. Ja, und das war der Moment, wo ich dachte, ach du lieber Himmel, hier kommst du nicht mehr weg.
Es ist die Nacht zum 5. Oktober 1964. Achim steht in einem ehemaligen Toilettenhäuschen in einem Ostberliner Hinterhof am Tunneleingang. Es ist kalt, nur knapp über 0 Grad. Erst 24 Stunden vorher hat Achim seine Freundin Christa durch diesen Tunnel in den Westen geschickt. Es ist schon der vierte, den er mit anderen unter der Mauer durchgegraben hat. Der längste, tiefste und erfolgreichste, den es in Berlin geben wird. 35 Menschen haben hier ein halbes Jahr gegraben. Die meisten nicht zum ersten Mal. Jahre voller Anstrengungen, Ängste, Rückschläge und Dramen liegen hinter ihnen. Stets aufs Neue angetrieben vom unbedingten Willen, die eigenen Liebsten aus der DDR zu holen. So wie Achim. Er hat es geschafft. Seine Christa ist im Westen in Sicherheit, während Achim weitere Menschen durch den Tunnel schleust. Aber dann bricht die Hölle los. Was genau passiert, erfahrt ihr in dieser Folge. Ich bin Wiebke und das ist Zeitkapsel. Achim, wie hast du Menschen aus der DDR geschmuggelt? Ein achteiliger Podcast von NDR Kultur. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag, zuerst in ARD Sounds. Das hier ist Folge 7. Ein Toter am Tunnel.
Ich wollte nur guten Morgen sagen.
Ja, guten Morgen.
Hallo Achim.
Alles
gut. Gerade. Dann können wir auch loslegen, wenn ich
okay.
Raus bin, ne?
Tür macht Bumm.
Ja, Wiebke ist noch nicht ganz so weit. Ne?
Nee, ihr könnt nicht anfangen. Ich bin ja ein bisschen mit der Lichtsituation heute unzufrieden, aber ich versuche gerade nach Lösungen zu suchen. Aber fang doch einfach mal an und ich.
Okay. Weil Katharina hat die Aufnahme schon gestartet. Ne? Katharina? Ja. Okay, super.
Die Studio-Crew Achim, Eva, Josef und ich, wir bereiten uns auf einen neuen Aufnahmetag vor. Und um ehrlich zu sein, ich war schon voll auf Happy End eingestellt. Aber Achim ist längst noch nicht am Ende mit seiner Geschichte. Als er nämlich in dieser zweiten Nacht im Tunnel gerade den 29. Menschen durch das schmale Loch in der Erde in den Fluchttunnel geleitet hat, passiert etwas Schreckliches. Und das hat uns Achim in einem Rutsch erzählt. Wir saßen alle so gespannt daneben und haben ihn einfach reden lassen.
Am Ende der zweiten Nacht, da kam der Reinhard Furrer, der mir in der Nacht vorher meine Freundin über den Hof gebracht hatte, plötzlich zu mir ins Toilettenhäuschen und sagte, du, jetzt ist irgendwas faul. Da waren eben zwei Typen, die auch weg wollen, aber die sind nochmal zurückgegangen, um einen dritten Freund zu holen, der gerade aus dem Knast gekommen ist und sich nicht gleich getraut hat, mitzukommen. Und ich habe gesagt, eieiei, warum habt ihr die denn laufen lassen? Wir hatten doch eigentlich fest vereinbart, wer uns entdeckt, wer uns sieht, der darf nicht wieder weg. Ja, sagte Reinhard, völlig richtig. Ich wollte das auch so machen. Ich habe den einen am Arm festgehalten und habe zu dem anderen gesagt, du kannst gehen und euren Freund holen und zu dem anderen und du bleibst hier. Da ist der eine gegangen. Und plötzlich hat sich der, der am Arm festgehalten wurde, losgerissen und ist aus dem Hausflur auf die Straße gerannt. Und Reinhard sagte natürlich völlig zu Recht, was hätte ich denn machen sollen? Ich kann doch nicht hinterherrennen und schreien, halt, bleiben Sie stehen. Oder ich kann auch keine Prügelei im dunklen Hausflur mitten in der Nacht anfangen. Also die zwei sind weg. Mir kam die Sache natürlich auch sehr, sehr dubios vor und ich habe, glaube ich, als erstes sofort gesagt, lass uns verschwinden, die Sache geht schief. Ja, Reinhard hat gesagt, es könnte doch aber auch sein, dass die wirklich einen Dritten holen wollen, der im Knast gesessen hat und sich nicht gleich getraut hat. Da habe ich natürlich an Chris gedacht, nicht? Ähnliche Situationen auszuschließen war das ja nicht. Und dann hat Reinhard auch noch gesagt, und was ist mit denen, die morgen Nacht kommen sollen? Die sitzen jetzt zu Hause sozusagen auf gepackter Tasche und scharren mit den Füßen und warten, dass es wieder Nacht wird, dass sie abhauen können. Wollen wir die einfach alle so aufgeben? Also wir haben uns letzten Endes geeinigt, es war ja alles im Flüsterton, wir ziehen uns aus dem Hausflur zurück an das Toilettenhäuschen. Und wenn die zwei da jetzt wirklich die Grenze alarmieren, wovon man ja wirklich ausgehen musste, und die Grenze kommen durch den Hausflur, das hören wir ja. Spätestens wenn die die Hoftür aufmachen, springen wir in das Loch und sind weg. Die wissen ja gar nicht, wo wir sind. Die haben ja vom Toilettenhäuschen und vom Tunnel keine Ahnung. Also wir geben denen noch eine Chance und warten mal ab, wie sich die Situation entwickelt. Ich habe zu dem Hubert gesagt, der unten in dieser Sickergrube stand, Hubert, kriech du mal schon in den Tunnel und sieh zu, dass du wegkommst. Wenn wir hier nur noch drei sind, ist es besser als zu viert, wenn es mal eilig wird. Und Reinhard ist zurück in Richtung Hausflur, um unseren vierten Mann, den Christian, zu informieren. Komm mal ans Toilettenhäuschen, im Hausflur ist es zu gefährlich. Und er war noch gar nicht lange weg. Da kam er plötzlich in großen Sprüngen über den Hof, das waren ja bloß 5-6 Meter, schrie ganz laut, ohne jede Vorsicht, weg, weg, Gefahr, und sprang in diese Sickergrube, in diesen Schacht. Ich habe natürlich nicht gefragt, was ist eigentlich los, und dann bin sofort hinterhergesprungen. Mir war klar, wenn der Gefahr schreit, was da los ist. Jetzt war aber der Hubert noch nicht weit genug in dem Tunnel drin und Reinhard ist ihm so unglücklich auf die Schultern gesprungen, dass die sich in dem engen Einstieg verklemmten. Ich sprang dem Reinhard auf die Schultern und es ging nicht weiter. Wir steckten fest. Jetzt fielen plötzlich Schüsse. Ja, und das war der Moment, wo ich dachte, ach du lieber Himmel, hier kommst du nicht mehr weg. Und dann sprang noch einer auf mich drauf, das war unser vierter Mann, der Christian. Und durch diesen Impuls, dass er nochmal auf mich drauf sprang, war jetzt auch das Gewicht so groß, dass die da unten, die sich da verklemmt hatten, irgendwie mit Gewalt in den Tunnel reingedrückt wurden. Wenn das Gewicht groß genug ist, was oben nachdrückt, dann geht es auch durch ein ganz enges Loch durch. Ne? Und wir kullerten alle Hals über Kopf in den Tunnel und sind natürlich so schnell wir irgendwie konnten nach West-Berlin zurückgekrammelt. Immer mit der Angst im Nacken, wenn die jetzt eine Granate hinterher schmeißen, dann ist es vorbei mit uns. Ne?
Achim und seine drei Mitstreiter im Osten, Hubert, Reinhard und Christian, fliehen in Todesangst. Sie hasten auf allen Vieren durch den eigenen Tunnel, nur weg vom Hinterhof im Osten, in dem jetzt Schüsse fallen. In dem Chaos weiß zunächst niemand der vier, was genau eigentlich passiert ist. Nur, dass sie in Lebensgefahr schweben. Das ist klar.
Als wir in West-Berlin im Keller ankamen, war da natürlich unheimliche Aufregung, weil die ja alle auch die Schüsse gehört hatten. Und der Christian, unser vierter Mann, erzählte, was eigentlich los gewesen ist. Er kriegte gerade die Information, komm mal zurück ans Toilettenhäuschen, hier im Hausflur ist es jetzt doch zu gefährlich, man weiß ja nicht, was diese zwei Typen jetzt da machen. Da ging die Haustür auf und es kamen drei Männer rein. Und da dachten meine beiden Freunde, ist ja alles in Ordnung, die haben tatsächlich einen dritten Mann geholt und waren ganz relaxed. Aber als diese drei durch den dunklen Hausflur kamen, also nah genug waren, da erkannten sie, dass der dritte Mann eine Uniform trug und eine Maschinenpistole. Und die lud er durch und sagte so irgendwas, kommen Sie mit oder sowas in der Richtung. Das war der Moment, wo der Reinhard, der also noch in der Hoftür stand, in drei Sätzen über den Hof sprang und ins Loch und dabei eben Gefahr, Gefahr schrie. Und der Christian, der stand aber so, dass ihm dieser Weg versperrt war. Er hätte genau an der Maschinenpistole vorbeilaufen müssen. Das hat er nicht gemacht, sondern er ist anders lang gelaufen. Er ist praktisch vom Haus und auch vom Toilettenhäuschen weggelaufen und hat dann einen Halbkreis beschrieben, um von der anderen Seite ans Toilettenhäuschen zu kommen. Und hat, während er über den dunklen Hof rannte, aus seiner Pistole in Richtung der Maschinenpistole geschossen, um den in Deckung zu zwingen. Und er erzählte uns, ich glaube, ich habe auch jemanden getroffen. Ich habe gehört, wie jemand aufgestöhnt hat.
Die Geschichte hört sich echt, echt krass an. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber das heißt, ihr wart dann, während ihr bei der Flucht geholfen habt, auch die ganze Zeit bewaffnet?
Ja. Wir haben uns nach den Zwischenfällen bewaffnet, die im Jahr 62 waren, wo also zweimal Tunnelbauer erschossen worden sind, als sie aus dem Loch krabbelten. Ne? Und da haben wir uns gesagt, das lassen wir uns so nicht gefallen. Wir wollen nicht wie die Hasen abgeschossen werden. Wir wollen die Möglichkeit haben, uns zu verteidigen.
Und vorher hatte die Waffen, also ihr konntet die ja nicht wahrscheinlich so im Laden kaufen.
Nee, ich weiß es selbst nicht, weil ich die Waffen nicht gekauft habe, aber meine Freunde haben mir erzählt, dass sie die irgendwo auf dem Schwarzmarkt gekauft haben. Okay. Angeblich sowohl in Holland als auch in Hamburg auf der Reeperbahn oder weiß ich wo. Also es gab schon Möglichkeiten, sich illegal Waffen zu besorgen.
Aber hattet ihr davor Training an Waffen?
Nein, überhaupt nicht.
Das heißt, als Christian da geschossen hat, war das auch für ihn so das erste Mal?
Ja, ich glaube, es war auch mehr eine Selbstberuhigung, so ein Ding in der Hand zu haben. Denn dass wir gegen ausgebildete Soldaten kaum eine Chance haben, das war uns auch klar. Und wir hatten so eine kleine Pistole und die hatten Maschinenpistolen. Also wenn es hart auf hart gekommen wäre, hätten wir echt keine Chance gehabt. Aber in dem Fall war es, glaube ich, doch noch dann sehr gut. Man weiß ja nicht, was sonst passiert wäre.
Was wirklich in dieser Nacht passiert ist, erfährt Achim übrigens erst 30 Jahre später. Er und seine drei Freunde schaffen es unverletzt aus dem Tunnel wieder nach West-Berlin. Aber dann ein Schock.
Am nächsten Morgen haben wir in den Nachrichten des Ost-Berliner Rundfunks gehört. Ich versuche das mal so zu zitieren. Eine Gruppe von westlichen Agenten ist durch einen selbstgegrabenen Tunnel in das Hoheitsgebiet der DDR eingedrungen und hat einen Unteroffizier der Grenztruppen meuchlings ermordet. Und das letzte Wort, das war natürlich ein Schock für uns alle. Insbesondere natürlich für den Christian, der ja wirklich aus seiner Pistole ins Dunkle geschossen hatte. Der hat jetzt gesagt, oi, jetzt habe ich den versehentlich erschossen.
Ein Mensch ist tot. Ein Grenzsoldat der DDR. Erschossen von einem Tunnelbauer, so heißt es im Osten. Die DDR zieht jetzt alle Register, um den Tod für ihre Zwecke auszuschlachten.
Die DDR-Seite hat aus dieser Geschichte eine riesengroße Propagandashow gemacht. Dieser erschossene Unteroffizier, Egon Schulz war sein Name, wurde als Held und Märtyrer aufgebaut, der bei der Verteidigung seines Vaterlands gefallen ist. Nach ihm wurden Straßen und Schulen und Kinderheime benannt.
Die Tunnelbauer werden im Osten des Mordes bzw. der Beihilfe zum Mord bezichtigt. Und die DDR-Führung verlangt eine Auslieferung des angeblichen Täters.
Die Westberliner Staatsanwaltschaft hat natürlich ein Ermittlungsverfahren gegen uns eingeleitet. Wir wurden also alle vorgeladen und verhört, haben das erzählt, was wir wussten, so ungefähr wie ich es euch jetzt erzählt habe. Und die Westberliner Staatsanwaltschaft hat Amtshilfe angefordert von der Ostberliner Staatsanwaltschaft. Die wollte also Unterlagen haben, denn sie hatten ja überhaupt nichts, sie hatten nur unsere Erzählung. Aber es kam von der Ostseite keinerlei Unterlagen. Es kam nicht mal eine Antwort auf die mehrfache schriftliche Anforderung der Westberliner Staatsanwaltschaft. Schickt uns doch mal irgendwelche Papiere, Fotos oder was auch immer. Nichts kam.
Ein Jahr dauert das Verfahren, aber weil die DDR-Seite keine Beweise liefert, stellt die Westberliner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen die Fluchthelfer schließlich ein. Sie werden nur wegen unerlaubten Waffenbesitzes zu einer Geldstrafe verurteilt. Aber den Tunnelbauern hängt der Tod des Soldaten lange nach.
Wir alle, oder zumindest wir vier, die wir da in Ostberlin auf dem Hof waren, hatten natürlich das ungute Gefühl, Mitschuld am Tod eines Menschen zu sein. Und insbesondere der Christian, der ihn wirklich geschossen hat, war überzeugt, er hat den versehentlich getötet. Also er hat sein Medizinstudium beendet, hat auch als Arzt gearbeitet, hat aber wohl Alkoholprobleme gehabt oder gekriegt. Jedenfalls ist er 1992, und da war er Anfang 50, ist er gestorben. Er starb in dem Bewusstsein, einen Menschen getötet zu haben. Er ist leider 2 Jahre zu früh gestorben. Er hat die Wahrheit nicht mehr mitbekommen.
Die Wahrheit? Sie kommt erst 2 Jahre nach Christians Tod raus. Ein Journalist entdeckt den Obduktionsbericht der Stasi. Also das Dokument, das darüber aufklärt, wie der Grenzsoldat Egon Schulz wirklich gestorben ist.
Und da steht eindeutig drin, dass dieser Mann durch einen Pistolenschuss in die Schulter verwundet worden ist. Durch diesen Pistolenschuss ist er zu Boden gestürzt. Und als er sich wieder aufrichten wollte, hat ein anderer aus seiner Maschinenpistole in den dunklen Hof geschossen und hat ihn in den Oberkörper getroffen. Das heißt, er ist versehentlich vom eigenen Kameraden erschossen worden. Er wurde von 9 Kugeln aus einer Maschinenpistole in den Oberkörper getroffen. Der ist also in allerkürzester Zeit verblutet, da gab es keine Hilfe mehr. Das hat die DDR-Führung von Anfang an gewusst. Dieses Dokument existierte ja, hatte ja die Stasi anfertigen lassen, hat das aber, ich muss sagen, natürlich nicht veröffentlicht, weil die Variante, dass die Tunnelbauer jetzt als Mörder bezeichnet werden konnten, der DDR-Propaganda natürlich sehr zu Passe kam.
Der Tunnelbauer Christian Zobel hat den Grenzsoldaten Egon Schulz mit seinem Schuss also nur verletzt. Die tödlichen Kugeln hat ein anderer DDR-Soldat abgefeuert. Sie galten den Fluchthelfern, trafen aber Schulz. Das hat die DDR jahrzehntelang vertuscht. Aber woher wusste die Stasi an diesem 4. Oktober 1964 überhaupt von dem Tunnel? Und wer waren diese beiden Männer, die sich als Flüchtlinge ausgegeben haben?
Ich finde das immer noch total schwer vorstellbar, dass 2 Leute, die ja eigentlich wirklich flüchten wollten, dann trotzdem die Stasi informiert haben.
Oder waren die beiden von Anfang an Stasi und haben das irgendwie rausgefunden?
Das waren Stasi-Leute. Wir haben natürlich dann nach dem Mauerfall, als die Stasi-Akten zugänglich waren, versucht, Licht in die ganze Geschichte zu bringen. Denn die erste Frage war ja, wie sind denn diese 2 Stasi-Leute überhaupt in das Haus gekommen? Warum? Und die Erklärung war folgendermaßen. Einer von denen, die auf der Liste der Flüchtlinge standen, war ein Freund von einem der Tunnelgräber. Der hatte schon mal wegen eines Fluchtversuchs im Knast gesessen. Deshalb hat sein Freund, der den Tunnel mitgegraben hat, gesagt, also den müssen wir rausholen, ne? Dem geht's schlecht, der hat schon mal im Knast gesessen und der will weg. Was er natürlich nicht wusste, dass die Stasi diesen Mann im Knast umgedreht hat. Sie haben ihm gesagt, du wirst früher entlassen, du kannst weiter studieren, dein Leben geht ganz normal weiter, wenn du für uns arbeitest als Informant. Und darauf hat er sich eingelassen. Man kann darüber jetzt denken, wie man will, aber man muss die Situation auch im Auge haben, die damals war. Ich will damit eigentlich nur sagen, wie schmal der Grat ist oder wie fließend die Grenzen manchmal zwischen Opfer und Täter sind. Denn dieser Mann war eindeutig ein Täter, er hat verraten, er war aber gleichzeitig auch Opfer der Stasi, die ihn eben am Kanthaken hatte und ihn manipulieren konnte. Und das muss man, glaube ich, immer im Hinterkopf haben. Ich habe immer versucht, nicht vorschnell den Stab über jemanden zu brechen, wenn man hört, der hat das gemacht oder dies gemacht. Es gab sicherlich auch Leute, die aus, weiß ich nicht, purer Gehässigkeit oder purem Eigennutz Verrat begangen haben. Aber in dem speziellen Fall bin ich hin und her gerissen und tue mich sehr schwer, das zu beurteilen und zu verurteilen.
Josef, Eva und ich sind mal wieder beeindruckt, wie Achim immer wieder mit großer Freundlichkeit auf Menschen schaut, die ihn oder seine Mitstreiter oder auch seine Freundin Christa in große Schwierigkeiten, ja sogar in Lebensgefahr gebracht haben. So wie eben dieser Mann, der vom Fluchtwilligen zum Verräter wurde.
Dummerweise hat er die Benachrichtigung, dass es da einen Tunnel gibt, übers Telefon gekriegt. Er hatte also zu Hause Telefon, was in der DDR relativ selten war. Und ein Kurier hat ihn angerufen und hat gesagt, also morgen Abend geht's los durch den Tunnel. Wir treffen uns da und da. Und dieser Mann, der da also flüchten sollte oder wollte oder auch nicht wollte, war der festen Meinung, die Stasi hört ja mein Telefon ab. Und jetzt haben die diese Nachricht abgehört und wissen, dass ich die Information habe, morgen Abend läuft ein Tunnel. Oder heute Abend war das wohl, war derselbe Tag. Und da hat er so eine Angst gekriegt, wenn ich das jetzt der Stasi nicht sage, dann schnappen die mich sofort wieder und sperren mich wieder ein wegen dem geplanten Fluchtversuch. Was sicherlich auch passiert wäre. Ob das Telefon wirklich abgehört wurde oder nicht, das weiß kein Mensch. Jedenfalls hat er seinem Stasi-Führungsoffizier das mitgeteilt. Sie wussten aber nicht, wo der Tunnel ist. Sie konnten nur aus dem Treffpunkt schließen. Das war nicht so weit weg von der Bernauer Straße. Also haben sie gesagt, das wird wohl dann da irgendwo in der Bernauer Straße sein, wo ja mehrere Tunnel gebaut worden sind. Und haben diese zwei Männer losgeschickt. Das waren zwei Stasi-Offiziere, die sind auch namentlich bekannt. Ein Hauptmann und ein Major. Und die haben jetzt die grenznahen Häuser kontrolliert. Die waren alle verschlossen, die Haustüren. Sie sind so von einem Haus zum anderen gegangen. Und das Haus Strelitzer Straße 55, da war die Haustür unverschlossen. Und da sind sie rein und wurden dann plötzlich von den beiden Tunnelbauern angesprochen. Und da haben sie sich schnell die Geschichte einfallen lassen, ja, wir müssen noch einen Dritten holen, wir müssen noch mal weg. Und haben dann die Grenze alarmiert.
Nach diesem Verrat und der Entdeckung durch die Stasi war es das natürlich mit dem Tunnel. Ein tragisches Ende. Aber insgesamt haben es 57 Menschen an nur 2 Tagen in den Westen geschafft. Mehr als durch jeden anderen Fluchttunnel. Deshalb heißt der Tunnel auch Tunnel 57.
Dann wart ihr ja alle fertig mit Tunneln nach der Aktion wahrscheinlich, oder?
Ja, na klar. Also die Gruppe hat sich aufgelöst und uns war natürlich klar, wir vier, die wir da in Ostberlin auf dem Hof waren, dass wir in der DDR auf der ganz schwarzen Liste stehen, nicht? Dass wir also als Mörder gesucht werden oder als Beihilfe zum Mord. Das bedeutete, dass wir alle vier niemals die Transitwege zwischen Westberlin und dem Bundesgebiet benutzen durften. Wir sind auch niemals in die Länder des Ostblocks gefahren. Also weder nach Ungarn noch nach Prag oder sonst wohin. Solange die DDR existierte, mussten wir also diese Gebiete absolut vermeiden.
Das heißt, dass Achim und die anderen Tunnelbauer nur mit dem Flugzeug nach Westdeutschland kommen. Und das ist damals kompliziert und zudem ziemlich teuer. Doch damit nicht genug. Mitte der 1960er Jahre, als noch nicht klar ist, was bei der Schießerei am Tunnel genau passiert ist, werden die Fluchthelfer nicht etwa gefeiert. Nein, die Mordanklage der DDR und die Propaganda gegen die Tunnelbauer sorgen sogar im Westen für negative Stimmung.
Selbst die westlichen Medien sind darauf angesprungen und es gab zum Teil also in westlichen Zeitungen relativ unfreundliche Kommentare, so nach dem Motto, alle regen sich darüber auf, dass an der Mauer Menschen erschossen werden, unbewaffnete Flüchtlinge. Aber unsere Tunnelbauer machen das ja ganz genauso. Die erschießen ja auch Menschen, wenn es drauf ankommt. Ich fand das damals schon sehr infam, weil man diese Situation überhaupt nicht vergleichen kann. In einem Fall flüchtet ein unbewaffneter Flüchtling oder versucht zu flüchten und wird von hinten erschossen sozusagen. Und im anderen Fall, selbst wenn Christian diesen Mann erschossen hätte, wäre es eine Art Notwehr gewesen. Also ich habe das schon von Anfang an Unterschiede gesehen. Aber in den Medien gab es da also wirklich hässliche Kommentare. Und das führte dazu, das Image der Tunnelbauer war also zerstört. Die waren in den Augen der Öffentlichkeit also auch nicht so ganz hasenreine Leute, ne, die es auf dem Menschenleben auch nicht so genau nahmen. Und das führte natürlich dazu, dass danach praktisch keine Tunnel mehr gebaut wurden. Die Zeit der Tunnelbauer, die war damit vorbei.
Christa und Achim sind gemeinsam im Westen. Doch finden sie da überhaupt wieder zueinander? Wie geht es weiter mit ihrer Liebe? Und wie erlebt Achim dann viel später den Fall der Mauer? Das erzählt er in der letzten Folge. Abonniert diesen Feed am besten in ARD Sounds, unserer Audioplattform für Podcasts und Hörspiele. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Zeitkapsel ist ein Podcast von NDR Kultur in Zusammenarbeit mit Studio Van Meer. Mit Eva Kohake, Josef Lesch und Achim Neumann. Ich bin Wiebke Keunecke. Formatentwicklung, Story Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Redaktionelle Mitarbeit Katja Esbach. Skript, Ton und Schnitt Marc Diening, Studio Van Meer. Faktencheck Yves Müller, Historiker an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Producer Alexander Gerhardt. Sounddesign Bente Faust, Honig und Gold. Mischung Jan Stahlmann. Marketing und Distribution Birgit Labs, Julia Kaiser und Marie Hamann. Projektleitung und Executive Producer Torben Steenbuck. Habt ihr Feedback oder Fragen zu unserem Podcast? Dann schreibt uns gerne an zeitkapsel@ndr.de und empfehlt diesen Podcast allen weiter, die sich Geschichte gern von jemandem erzählen lassen, der dabei war. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Ich finde ja, wir sollten ganz gezielt auch Frauenperspektiven aus der Geschichte hören. Ein Podcast, der genau das macht, ist Wissen mit Zoe. Die schaut sich jede Woche eine wichtige Frau der Geschichte an. Zum Beispiel Marie Curie, die die Radioaktivität entdeckt und damit maßgeblich die Wissenschaft geprägt hat. Oder man macht einen Deep Dive in das Leben von Anne Frank. Wissen mit Zoe. Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge in ARD Sounds. Den Link, den findet ihr bei uns in den Shownotes.